In der Adventszeit, ist das Mikro an? Ihr hört mich, ich höre mich nicht, aber ist okay. In der Adventszeit schauen wir uns in der Vorbereitung auf Weihnachten die unterschiedlichsten Dinge an. Und das Problem für uns Pastoren ist, wir haben nur so eine gewiss begrenzte Textbasis, auf die wir zurückgreifen können. Aber durch die unterschiedlichsten Weihnachtsfeiern in all den Gruppen, und zwar nicht nur in der Gemeinde, wo auch immer man Dinge hat, hört man die unterschiedlichsten Sachen. Deswegen sind wir oft überfüllt mit dieser Weihnachtsbotschaft. Das Problem ist, dass wir dann so ein Stück weit abstumpfen für die Kraft, für die Radikalität und für das, was an Weihnachten eigentlich geschieht. Wir übersehen, wie besonders dieser Weg zur Krippe damals, aber wie besonders auch dieser Weg zur Krippe auch heute ist. Und wir haben uns letzte Woche damit auseinandergesetzt, dass der Weg zur Krippe, also der Weg in die Begegnung mit Gott, manchmal in einer Sackgasse enden kann, weil wir irgendwo falsch abbiegen. Und wenn wir und unser Leben in eine Sackgasse gerät, dann haben wir gehört, dass es eine Zusage des Evangeliums gibt, dass wir dort nicht bleiben müssen, dass Gott diesen Zustand von uns nicht nur gesehen hat, zur Kenntnis genommen hat, sondern dass er eine Lösung in Jesus geschaffen hat. Dass die Krippe an sich eigentlich der Ausweg ist aus dieser Sackgasse. Und wir wurden herausgefordert durch Hingabe einen neuen Weg zu finden. Also wenn wir den Weg im Leben verlieren, dann gibt es einen Ausweg, der eben durch Hingabe uns hinführt zu einem neuen Weg. Und heute wollen wir uns diesen neuen Weg, den Jesus da vorstellt, diesen Weg, der in der Krippe eigentlich greifbar und sichtbar wird, noch einmal miteinander anschauen. Zusammen in einer Bibelstelle, die eigentlich nicht zum Advent gehört und dennoch noch mal veranschaulicht. Ich werde noch mal ein paar Bezüge machen zu der Weihnachtsgeschichte von Johannes. Aber wir schauen uns eine Geschichte an, in der die Jünger auch verwirrt sind. Und wir schauen uns den Weg zur Krippe, den Weg durchs Leben an und wie er in die Begegnung mit dem Vater führt, wie er nur über Jesus führt und wie wir diesen Weg zum Leben heute gehen und leben können. Also wir haben gesehen, dass Gott in der letzten Predigt, wir haben gesehen, Gott schenkt einen Ausweg. Wir müssen nicht in der Sackgasse hängen bleiben. Und vielleicht ist das nochmal eine Nachricht, die du heute hören musst. Wenn du hängen geblieben bist, stecken geblieben bist, nicht weiterkommst im Leben, den Eindruck hast, dass eigentlich kein Ausweg zu sehen ist. Wegen Krankheit, wegen beruflichen Dingen, wegen einer Krise in deiner Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern. Und du sagst, hey, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin verwirrt. Eigentlich dachte ich immer, ich wüsste, wo es lang geht. Eigentlich habe ich da eine gute Orientierung, aber ich weiß nicht mehr. Es gibt einen Ausweg. Und Gott schenkt einen Ausweg durch ein Kind und will uns teilhaben lassen an dem Leben, was dieses Kind in diese Welt gebracht hat. Und Jesus, der 3 Jahre mit seinen Jüngern zusammen war, verabschiedet sich. Und Johannes beschreibt diesen Abschnitt sehr, sehr ausführlich in Johannes 14 bis 16. Einige nehmen noch das hohepriesterliche Gebet noch mit dazu. Also in den Abschiedsreden. Jesus nimmt sich im Johannesevangelium oder Johannes nimmt sich dafür sehr, sehr viel Zeit, weil es wahrscheinlich für ihn sehr eindrücklich war. Die Verabschiedung, wo er nochmal deutlich macht, wofür er da war, was sein Ziel ist. Und dort beginnt er damit, dass er sagt, hier, ich gehe weg. Er kündigt seinen Weggang an. Er macht etwas, was für sie eine total krasse und krisenhafte Erfahrung ist. 3 Jahre lang war er mit ihnen unterwegs. Und sie haben ihr Leben auf ihn ausgerichtet. Sie waren mit ihm unterwegs. Und wir reden hier über eine Person. Das ist manchmal das Problem, wenn diese Zeit, dieser garstige Graben der Geschichte, wie ihn einige Theologen nennen, also dieser Graben der Geschichte dazwischen ist, vergessen wir manchmal, dass Jesus eine reale Person ist, mit der Johannes, der diesen Abschnitt schreibt, das Brot gebrochen hat, miteinander geschlafen hat, getanzt hat auf einer Hochzeit. Also das ist eine reale Person. Die haben Hoffnung in ihn gesetzt. Und dann steht Jesus da und sagt, ey, ich gehe jetzt weg. euch Wohnung vorzubereiten. Und die, warte mal, du gehst wohin, was? Und hier steigen wir in diese Geschichte ein. Wir schauen uns nur einen Teil dieser Passage an. Aber lasst uns das mal so lesen. Und zwar nicht aus der wissenden Distanz. So nach dem, ja, wir wissen ja, was Jesus meint. Wir haben ja schon Predigten dazu gehört. Und dann entsteht so eine Arroganz. Das sind die Jünger dumm. Wir haben ja keine Ahnung. Jesus meint ja das und das. Das Problem ist, wenn wir selber in so einer Situation sind, wo plötzlich etwas passiert, was Jesus anders geplant hat, als wir es uns geplant haben, dann haben wir nicht diese Distanz. Da haben wir nicht diese Arroganz, weil wir sagen, ja, so läuft die Kiste. Ja, eigentlich wissen wir das. Vielleicht machen wir das bei anderen, wo wir diese Distanz haben. Aber wenn es uns betrifft und wenn wir verunsichert sind, dann sind die Worte der Jünger plötzlich in einem anderen Licht zu sehen. Da merken wir, wie Jörg plötzlich sagt, warte mal, irgendwie kenne ich ihn nicht. Ich bin jetzt schon so lange mit ihm unterwegs, aber ich verstehe das nicht. Und Jesus sagt, ich gehe weg. Und ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Und Thomas ist mutig. Und hier bitte nicht so, ah, dieser doofe Jünger, sondern Thomas sagte zu ihm, wahrscheinlich verunsichert, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg dorthin kennen? Hey, Jesus, wir haben keine Ahnung, wovon du gerade redest. Hey, das überrascht uns total. In Klammer, Jesus hat das schon ein paar Mal gesagt. Es ist nicht das erste Mal, dass sie das hört. Aber das ist ja manchmal so eine Sache. Wir hören nicht das, was wir sollen. Wir hören oft nur das, was wir wollen. Den Geschirrspüler ausräumen, das überhören wir manchmal. Also bei meinen Jungs, die sagen, hey, das hast du nie gesagt. Doch, dreimal. Und genauso hat Jesus ihn mehrfach angekündigt, hey, ich muss weg. Und Thomas ist zutiefst getroffen. Also es ist hier nicht so, hey, sondern er ist wie wir. Hey, Jesus, wir wissen noch nicht mal, wo du hingehst. Wir wissen nicht, was dein Plan ist. Wie sollten wir den Weg dorthin? Hey, wir haben keine Ahnung, was dein Ziel ist. Und wenn wir nicht wissen, was dein Ziel ist, wie sollten wir den Weg dorthin kennen? Und Jesus sagt, Jesus antwortet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Der Weg zur Krippe führt nämlich, und ist das Ziel, ist die Begegnung mit dem Vater möglich zu machen. Das war schon immer das Ziel der Krippe. Die Krippe war nicht nur dafür da, dass wir ein gemütliches, schönes, romantisches Familienfest haben. Die Krippe war schon immer dafür da, dass der Mensch dem lebendigen Gott begegnet. Und Johannes macht es in seiner Weihnachtsgeschichte, in dem Johannes-Prolog sehr deutlich in dieser Einleitung, wo er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter und so fort. Und das Ziel ist, damit sie die Herrlichkeit des Vaters sehen. Das war das Ziel. Dafür ist das Wort greifbar in diese Schöpfung gekommen. Das war schon immer das Ziel. Und das ist das, was Jesus den Jüngern deutlich, ihr kennt doch den Ort. Das ist doch das, was ich euch über Jahre versucht habe, deutlich zu machen. Ihr kennt den Ort, ihr kennt den Weg, ihr wisst doch, was mein Ziel immer war. Aber die Jünger haben dieses Ziel aus dem Blick verloren. Warum? Weil andere Ziele es überlagert haben. Die Menschenmengen, der Jubel. Und das, was Jesus ihnen gesagt hat, wurde plötzlich überlagert. Sie sahen sich schon im Thronsaal neben dem Messias sitzen. Aber sie haben sein Ziel, das, was er ihnen immer wieder gesagt hat, aus dem Blick verloren. Sie haben aus dem Blick verloren, was er ihnen eigentlich näher bringen wollte. Er wollte ihnen den Weg zum Vater zeigen. Er wollte ihnen den Zugang zum Vater schenken. Er wollte ihnen diesen Weg schenken, wie sie ihn erkannt haben, ihn kennengelernt haben. Und die regelmäßig da sind, wissen, dass ich auf diesem Wort erkennen immer wieder rumhacke. Weil es hier nicht nur um ein rationales Erkennen geht. Es geht hier um ein persönliches Erkennen. So wie ihr mich, wenn ihr mich erkannt habt, wenn ihr mich kennengelernt habt, Wenn ihr mit mir Zeit verbracht habt, wenn ihr gesehen habt, wie ich bin, sagt Jesus. Und zwar, wie ich mit Menschen umgegangen bin, wie ich Dinge gemacht habe, was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und schon jetzt kennt ihr ihn. Und er steht da, ihr müsst euch vorstellen, Jesus steht da und hat diesen verzweifelten Jüngern diese Nachricht zu sagen und er ringt dem, ey, ihr kennt ihn doch schon jetzt. Ich bin da. Und das verlieren wir manchmal aus dem Blick. Wir verlieren manchmal genau das aus dem Blick. Dass unser Weg durchs Leben das Ziel hat, dass wir dem Vater begegnen. Dein Glaubensweg hat das Ziel, dass du den Vater kennenlernst. Und er hat alles dafür getan, damit du es tun kannst. Aber das ist das Ziel deines Lebens und du wurdest vielleicht einmal angesprochen. Gott hat dich aus einer Sackgasse herausgeführt, aus einer Lebenskrise und hat dich angesprochen. Und du hast gemerkt, boah, ja, Gott hat mir vergeben, ich bin frei. Und du hast gelebt und gelebt. Und dann kam das Leben dazwischen. Und du denkst jetzt gerade einfach nur, wie komme ich raus aus dieser Krise? Und du vergisst, dass dein eigentliches Ziel nicht das Herauskommen aus der Krise ist, sondern das Begegnen mit dem Vater. Dass du den Vater kennenlernst, in und durch die Krise hindurch. Vielleicht hast du Gott kennengelernt in einer großartigen Gemeinschaft und hast gesagt, boah, davon will ich ein Teil sein. Gott, davon will ich ein Teil sein. Und die Gemeinschaft und die Organisation wurde dir lieber als der, dem du begegnet bist. Und du hast alles Mögliche für diese Gemeinschaft gemacht, aber du hast den Vater aus dem Blick verloren. Du hast dich um die Organisation gekümmert, um das Äußere. Aber das, wohin dein Leben eigentlich hinführen sollte, nämlich die Begegnung mit dem Vater, das hast du aus dem Blick verloren. Und vielleicht folgst du auch schon lange und bist dabei und du weißt, was richtig und was falsch ist. Und Jesus gehört irgendwie dazu. Der Sonntag gehört dazu. Die Adventsfeiern gehören dazu. Und es gibt feste Traditionen. Aber kann es sein, dass du bei all dem das Ziel aus dem Blick verloren hast? Diese erste Liebe. Diese Leidenschaft, dass da ein Gott ist, dem du begegnen sollst, der dir begegnen will, der seinen Sohn gesandt hat, damit du ihm begegnest, der sich nach dir ausstreckt. Was ist bei dir dazwischen gekommen, dass du diesen Blick auf den Vater und auf das Kennenlernen des Vaters verloren hast? Eine persönliche Krise? Etwas in dir? Zweifel? Unsicherheit. So wie Jesus den orientierungslosen Jüngern damals, so sagt er es uns auch heute zu, dass er der Weg zum Vater ist. Und diese Begegnung ist das Ziel. Der Weg zur Krippe führt uns zur Begegnung. Und wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir, wie der Vater ist. Es geht darum, und dazu lädt ich Jesus ein, er will, dass du den Vater kennenlernst. Und du wirst ihn anders kennenlernen und erfahren als die Hirten damals. Denn das ist das Ding, der Weg zur Krippe ist für uns anders. Denn der Weg zur Krippe ist für uns ein Weg nicht ohne Jesus. Denn er ist schon da, er hat alles vollbracht, er hat uns den Vater offenbart, im Kreuz, im leeren Grab und all dem, was zwischen Krippe und Kreuz war, sehen wir, wie der Vater ist und durch seinen Geist sind wir nicht alleine auf dem Weg. Er führt uns immer wieder in diese Begegnung hinein. Er erinnert uns, es ist sein Ziehen, was du vielleicht gerade spürst, diese Sehnsucht, die du vielleicht gar nicht wahrhaben willst, dass es noch möglich ist. Er ist da und für dich gilt dasselbe wie für die Jünger damals. Jesu Absicht ist es immer noch, dass du dem Vater begegnest, deinem Schöpfer, deinem König, der dich gewollt und geliebt hat, der deine Sackgasse nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern der dich herausruft und sagt, komm, folge mir. Folge mir, schau mich an. Der dich heute ruft, auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, vielleicht auch mit uns Christen, dass Menschen dich enttäuscht haben. Und dass du dann eine ganz tiefe Wunde hast über die Menschen, die dir so wehgetan haben. Er ruft dich, auch wenn du müde und ausgelaugt bist und eigentlich nur die Tage hinter dich bringen willst, weil du sagst, ich habe einfach keine Lust mehr. Gott, der Vater, ruft dich durch seinen Geist in dir, dass er dir begegnen möchte, dass er zu dir sprechen möchte, dass er dich führen und vielleicht sogar tragen möchte. Weil das ist das, wofür Jesus gekommen ist. Das ist das, was er uns heute zusagt. Aber dieser Weg zum Leben, dieser Weg zum Vater, führt nur über Jesus. Das Ziel ist klar. Ich hoffe, das ist bei euch angekommen. Das Ziel ist die Begegnung mit dem Vater. Aber nur weil wir das Ziel kennen, heißt es nicht, dass der Weg dann immer klar ist. Das Ziel ist der Vater. Und Jesus sagt dann einen Vers, der leider gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten, oft nicht wie das scharfe Schwert verwendet wurde, um die Sehnen zu trennen, sondern eher wie ein Knüppel, um eigene Argumente. Jesus sagt, ich bin der Weg, es gibt keinen anderen Weg. Das Ding ist, das ist die inklusivste Botschaft, die wir haben. Die nimmt alle mit hinein. Und gleichzeitig ist das die exklusivste Botschaft, die wir haben. Jesus sagt und antwortet auf diese Frage, hey, wie ist denn der Weg? Sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Und Wes Huff, ein Theologe aus den USA, hat in den größten weltlichen Podcasts über Stunden mit Leuten, die mit Glauben nichts zu tun haben, über Glauben gesprochen. Also es lohnt sich. Also es gibt ja den berühmten Joe Rogan Podcast, da war er, glaube ich, 2,5 Stunden. Und da hat er einen Podcast über 3 Stunden mit 4 Comedians. Total die weltlichen Leute. Da war ein Hindu dabei, da war ein Jude dabei. Leute, die mit Glauben so gar nichts zu tun haben. Und dieser Theologe saß und unterhielt sich 3 Stunden lang mit denen über Glauben. Und dann sagte der Hindu sagte hier, das ist so unfair, was hier passiert. Jesus sagt, hey, es gibt keinen anderen Weg als nur mich. Das ist so ausgrenzend. Und Wes Huff hat das sehr, sehr schön gesagt. Er hat gesagt, das stimmt so nicht. Das ist die einladendste Botschaft, die wir haben. Denn Jesus sagt, hey, es gibt einen Weg. Das müssen wir zuerst einmal uns vor Augen halten. Es gibt einen Weg. Und es spielt keine Rolle, aus welchem Volk du kommst. Es spielt keine Rolle, welches Geschlecht du hast. Es spielt keine Rolle, wie reich oder wie arm du bist. Es spielt keine Rolle, wer deine Verwandtschaft ist. Es spielt noch nicht mal eine Rolle, wie deine Vergangenheit aussieht. Was du dir vorher hast zu Schulden kommen lassen. Es gibt für alle einen Weg. Ist das nicht eine Botschaft, die alle inkludiert? Es gibt für alle einen Weg. Und gleichzeitig ist es exklusiv. Es gibt eben nur einen Weg. Nicht viele Wege führen nach Rom. Es gibt ein schönes Bild, das sagt, es gibt viele Wege, viele Religionen führen an den Berg. Sie zeigen uns etwas vom Vater. Der Islam zeigt uns die Heiligkeit und die Größe. Aber den Vater, das verspricht noch nicht mal der Islam. Der Islam zeigt uns nicht den Vater. Das will er noch nicht mal. Und wenn wir uns genau ansehen, selbst Mohammed sagt, ja, eigentlich ist Jesus höher als ich. Denn nicht Mohammed wird kommen, um zu richten. Jesus ist der, der kommt, um zu richten. Es geht nur durch diesen Jesus. Und nur Jesus zeigt, wer der Vater ist. Weil er selbst den Vater, der Vater oder ein Teil des Vaters ist. Nicht Buddha, nicht Mohammed, nicht die Erfüllung bestimmter Vorgaben, nicht weil wir irgendwelche Gesetze befolgen, nicht über Kristalle, Engel, Vorfahren oder irgendwelche anderen Mächte, Das ist ja heutzutage, wird ja alles Mögliche synkretistisch. Wir denken manchmal, wir sind so modern. Synkretismus ist eine Vereinigung von unterschiedlichsten Glaubensströmen. Das ist Jahrtausende alt. Zu Zeiten von Paulus gab es das schon. Da wurde einfach so ein Bibabo, so ein Bibelbastelbogen erzeugt und da wurde ausgetrennt, was nicht passte, wurde zusammengemischt und da wurde was gemacht und gesagt, tada, die Gnosis ist entstanden. Jesus ist nicht wirklich am Kreuz gestorben, das war was anderes. Das ist nichts Neues. Und wenn die Menschen heute denken, das wäre was total Modernes, ist absoluter Quatsch. Das ist eine tiefe Sehnsucht, sich nicht der Wahrheit zu stellen und sich von der Wahrheit konfrontieren zu lassen. Jesus lädt alle ein, aber er sagt, es geht nur durch mich. Es gibt einen Weg, aber der Weg ist nicht statisch, sondern der Weg ist eine Person. Und deswegen habe ich diese beiden Sachen markiert für euch. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und für uns Deutsche in der deutschen Übersetzung, wir lesen da so drüber, ja, Jesus sagt, ich bin. Aber was Jesus hier macht, ist eigentlich viel tiefer. Im Griechischen versucht es Johannes noch, das, was Jesus im Hebräischen sagt. Also ihr merkt, in der Übersetzung geht so ein bisschen was verloren. Eben auch bei Brian und Andrew, auch da ging einiges verloren in der Übersetzung. Das ist normal. Aber wir haben hier eine Übersetzung. Jesus sagt es wahrscheinlich in Aramäisch oder in Hebräisch. Johannes schreibt es in Griechisch. Und dann haben wir noch hier die Basisbibel. Da geht's verloren. Denn wortwörtlich steht dort im Griechischen, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und jeder Jude, der das hört, weiß sofort Bescheid. Es geht hier nicht um irgendein Statement. Es gibt nur eine Person, die sagt, ich bin, der ich bin. Und das ist Gott selbst, Yahweh. Das ist sein Name. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin, ist der Weg. Das ist der Zugang. Und Jesus macht deutlich, ich bin Gott. Ich bin der Gott und ich bin eine Person, die der Weg ist. Es geht um eine Beziehung. Es geht hier nicht um einen religiösen Katalog. Es geht nicht um ein neues System. Es geht um die Beziehung zu einem Gott. Ich bin die Wirklichkeit. Ich bin nicht nur ein Hirngespinst, nicht irgendwas ausgedacht. Ich bin die Wirklichkeit. Ich bin genauso wirklich wie die Flamme dieser Kerze. Die ist real, denn ich merke es, wenn ich die Hand drüber halte. Jetzt wird's warm, aber irgendwann wird es unangenehm. Genauso real ist dieser Gott. Und ich bin das Leben. Ich bin das, wofür ich eigentlich diese Welt geschaffen habe. Ich bin es. Und wenn wir sagen, der Weg zum Vater führt nur über Jesus, dann ist es eine Botschaft, die wichtig ist für uns. Jesus lädt uns damit ein zu einer Beziehung und nicht nur zum Befolgen von Regeln, zum Erfüllen von Traditionen. Die können uns helfen, weil sich Dinge bewährt haben und die Geschwister ihn in der Vergangenheit gesehen haben. Aber sie werden niemals diese Beziehung zu Jesus ersetzen. Sie können und dürfen niemals an diese Stelle treten. Und jetzt die Frage an dich, wenn du den Weg verloren hast, kann es sein, dass du entweder das falsche Ziel eingegeben hast oder unterwegs den falschen Weg gefahren bist und damit in die Irre gefahren bist. Hast du vielleicht neben Jesus noch irgendwas anderes hinzugefügt? Jesus macht deutlich, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und er lädt dich ein in eine Beziehung, denn das ist sein Ziel und das ist die Art, wie es geht. Eine Geschichte, die mir in der Vorbereitung eingefallen ist, die wir erlebt haben, die das für mich sehr, sehr gut verdeutlichte. Vor einigen Jahren habe ich eine Freizeit geleitet am Achensee. Wunderschön, tolles Freizeitheim, direkt am See. 50 Meter bis zum See. Und da haben wir eine Freizeit geleitet mit meiner alten Gemeinde, also in der ich zum Glauben gekommen bin. Und mein Onkel sollte anderthalb Tage später nachkommen mit ein paar Leuten. Er hatte das Auto voll. Und dann sind sie losgefahren. Und wir wussten, okay, irgendwann kommen die an. Und wir warteten und warteten. Und es wurde später, wir hatten nochmal angerufen. Ja, wir sind unterwegs. Wir haben noch so und so lange vor uns. Und wir dachten schon, okay, hatten sie vielleicht unterwegs Stau, aber wollten nicht nachfragen. Alles klar. Es wurde Abend. Die waren immer noch nicht da. Eigentlich hätten sie schon längst da sein sollen. Wir rufen an und sagen, wo seid ihr denn? Ja, wir haben nur noch ein paar Minuten. Aber wir sehen keine Berge. Hier ist nur Wald. Ja, hier ist Wald, aber der Wald ist in den Bergen. Also das ist doch doof. Wie ist das denn passiert? Es stellte sich raus, dass nicht Stau, nicht die Hindernisse dazu geführt haben. Als er das Navi eingestellt hat, hat er nicht Achensee oder Haus, so heißt der Ort, wo er hin wollte, in Österreich eingegeben, sondern in Deutschland. Und so wurde er hingeführt nach Haus, in Deutschland, im Bayerischen Wald, einige Stunden entfernt von dort, wo wir waren. Und wir erzählten denen schon vorher, wie toll die Berge sind. Und er stellte sich das schon vor. Hey, aber er war nicht unterwegs zum selben Ziel. Und deswegen war der Weg auch anders. Deswegen war der Weg auch schwer. Jetzt hätte er sagen können, okay, ich guck mal, ob es hier irgendwie ein Haus im Bayerischen Wald gibt und ich bleib einfach hier. Der Weg ist doch das Ziel. Nee, die kehrten um. Eine neue Adresse wurde eingegeben. Und irgendwann mitten in der Nacht kamen die dann an. Todmüde, aber glücklich. Und ich weiß noch, wie mein Onkel da stand und sagt, er sah, der Mond schien und er sah die Silhouetten der Berge und sagte, jetzt weiß ich, worüber ihr gesprochen habt. Jetzt bin ich hier. Ist das nicht manchmal so, wie wir es im Glauben haben? Wir geben mit einem kleinen Fehler ein falsches Ziel an. Es fühlt sich am Anfang vielleicht noch sogar richtig an. Ist doch so ähnlich, oder? Aber am Ende landen wir ganz woanders. Wenn es nicht Jesus ist, der das Ziel ist, sondern Jesus und Paulus warnt davor, enorm, im Galaterbrief warnt Paulus enorm davor, wenn wir Jesus plus machen, dann kriegen wir ein Problem. Und wir kommen nicht da an, wo wir landen sollen. Und das sage ich euch nicht, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen oder Druck, sondern ich möchte euch damit die Einladung näher bringen. Setz dein Leben nicht auf Jesus und Karriere. Jesus und das Geld. Jesus und Ansehen in der Gemeinde. Jesus und Punkt, Punkt, Punkt. Sondern Jesus sagt, wenn du deinen Fokus auf mich setzt, wird das andere, wird das Leben kommen. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Den Rest werde ich dir geben. Ich werde dir geben, was du brauchst. Aber das ist für uns manchmal nicht genug. Das erfordert nämlich Vertrauen. Das erfordert Hingabe. Jesus ruft dich heute durch seinen Geist. Und wir kommen zum letzten Punkt. Der Weg zum treuen zum Leben geht nämlich nur in treuem Gehorsam. Denn die Jünger sind total verwirrt und die sagen, okay, wenn du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, wenn wir nur zu, wie geht das? Und er entfaltet das nachher. Also lest euch mal Johannes 14 da durch. Jesus entfaltet das. Wir hatten dafür jetzt nicht genug Zeit. Aber in Vers 20 und 21 sagt er, an dem Tag, also wenn ihr mir begegnet, werdet ihr erkennen, ich bin der Vater. Ich bin mit dem Vater verbunden und ihr seid es mit mir. Ich bin es mit euch. So ein typisch johannäisches Ding. Wenn ihr das erkennt, ihr seid mit mir verbunden, um das in einem effektiven Deutsch zu sagen. Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt und auch ich liebe ihn und werde mich ihm zeigen. Ich finde das so schön, dass hier das Ziel nochmal klar ist. Das Ziel ist Liebe und dass er sich uns zeigt. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht Befolgen der Gebote. Das Befolgen der Gebote ist ein Teil der Beziehung. Denn er macht deutlich, wir leben in einer Beziehung. Wir leben in einem Miteinander. Und der Weg zum Leben führt nur über Treue. Und Treue ist ein Beziehungsbegriff. Und Johannes macht deutlich, wenn du die Gebote befolgst, nur aus Angst vor der Strafe, dann hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Dann haben wir die Reihenfolge falsch gemacht. Aber der Weg führt eben über Beziehung, über das, was er uns sagt. Er betont, dass er mit dem Vater eins ist und er betont, dass die Jünger nicht alleine diesen Weg gehen müssen. Denn Gott ist da. Und deswegen ist der Weg zur Krippe, der Weg durchs Leben für uns anders. Denn wir haben einen Wegbegleiter, nämlich den Heiligen Gott durch seinen Geist. Und Jesus lädt uns ein, zu tun, was er sagt. Und ich möchte jetzt nicht die einzelnen Gebote aufdröseln, sondern ich möchte dich fragen, wozu ruft dich Gott ganz persönlich? Was ist eigentlich etwas, was Gott nicht nur heute, sondern vielleicht auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer wieder zu dir gesagt hat? Und er dich einlädt, einen Glaubensschritt zu machen. Vielleicht sagt er dir, hey, gib nicht auf, halt an mir fest. Ich sehe deine Verzweiflung und ich sehe deine Einsamkeit. Geh nicht den einfachen Weg, sondern ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gib nicht auf, halt an mir fest. Oder er sagt dir, hey, such nach Hilfe. Such nach Hilfe für deine Ehe, für deine Beziehung mit deinen Kindern, für deine Abhängigkeit, vielleicht von Alkohol, Pornografie, Spielsucht oder was auch immer es ist. Such Hilfe. Er sagt es dir immer wieder, weil er sagt, du schaffst es nicht alleine. Such Hilfe. Bleibe nicht allein mit deinem Schmerz, sondern geh mit deinen Geschwistern, denn du bist nicht alleine auf diesem Weg unterwegs. Wir sind nicht alleine auf dem Weg zur Krippe, sondern in Gemeinschaft. Mit Menschen, die diese Begegnung brauchen. Vielleicht sagt er dir auch, vergib. Lass los, was andere über dich gesagt haben. Nicht das, was sie sagen, bestimmt dich, sondern das, was ich über dich sage. Ich bin der Richter. Ich bin dein Anwalt. Ich spreche dich frei. Vielleicht ist es aber auch ein kleinerer Schritt. Und Jesus sagt, ruf endlich diese Person an, die ich dir schon lange aufs Herz gelegt habe. Vielleicht lad sie ein, zum dritten Advent hier in Gemeinschaft mit den Leuten zu sein. Vielleicht, hey, ruf mal die Person an, an die du schon lange denkst, aber du drückst dich so vor diesem Telefonat. Vielleicht ruft dich Jesus aber auch in den nächsten Schritt des Glaubens. Sagt, hey, lass dich taufen. Es ist dran. Vielleicht sagt er, hey, werd Mitglied in der Gemeinde. Es ist dran, dass du eine verbindliche Beziehung zur Gemeinde hast. Du, ich weiß nicht, was Gott dir sagt, denn das ist ein persönliches Geschehen zwischen dir und ihm. Aber ich möchte dir Mut machen, der Weg zum Leben führt, indem wir das tun, was er sagt. Und er lässt uns dabei nicht allein, sondern er spricht nicht nur, sondern er begleitet uns unterwegs. Und wir können lernen, aber wir müssen auch die Schritte tun. Mein Onkel hätte auch einfach im Auto sitzen bleiben können und sagen können, okay, jetzt weiß ich das Ziel, das Navi zeigt mir den Weg und ich bleib einfach sitzen. Vielleicht dreht sich die Erde schnell genug und irgendwann komme ich an. So funktioniert das nicht. Wir müssen im Gehorsam Schritte gehen, die Gott uns sagt. Und dazu seid ihr eingeladen. Und darum ist das Abendmahl, was wir gleich feiern, es ist Nahrung für uns, Wegzehrung. Es erinnert uns nochmal, wozu Jesus gekommen ist, um uns nämlich in die Begegnung mit dem Vater zu führen. Dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern mit dem Leib. Denn wenn die Leute hier gleich an die Tische kommen, dann sind die genauso unterwegs wie du. Denn das ist die Bedingung, um an den Tisch zu kommen. Das sind Leute, die sagen, ich möchte diesem Jesus folgen. Und ich brauche diese Wegzehrung. Ich brauche diese Zusage, dass ich nicht allein bin. Sondern dass alle, die jetzt mit mir am Tisch sind, diese Gnade brauchen. Und dass für sie und für mich dieser Bund gilt, den Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Darum bist du eingeladen. Und ich lade dich ein, bevor wir das gleich machen, still zu werden und vielleicht nochmal hinzuhören. An welchem Schritt lädt dich Jesus gerade ein, diesen mutig zu tun? Was ist der nächste Schritt, zu dem Jesus dich einlädt? Wo ruft er dich zum Gehorsam? Und dann lasst uns miteinander singen. Ich stehe an deiner Krippe hier. Ich sehe das, was du willst für mich. Und ich will es auch. Und ich möchte dir folgen. Amen.